Ich lese aus dem Johannesevangelium, aus dem Kapitel 15, einen Abschnitt. Wir hörten ja schon das Stichwort Weinstock. Darum geht es in diesem Kapitel und um Frucht. Ich lese die Verse 9 bis 17. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich auch euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Ich möchte mal mit einer Geschichte beginnen. Ich kann mir vorstellen, dass die nicht unbekannt ist, aber Wiederholung ist ja die Mutter der Weisheit, nicht der Porzellankiste, das verwechseln Kinder oft. Die Geschichte von den Gänsen, wer weiß, wer die geschrieben hat, sich ausgedacht hat? Kierkegaard. Ja, ich weiß nicht, ob man das richtig ausspricht, Kierkegaard oder so, dänischer Religionsphilosoph. Diese Geschichte kann uns mitten hinein in dieses Kapitel führen. Sie geht so. Gesetzt den Fall, Gänse könnten sprechen. So würden sie gewiss auch ihre eigenen Gottesdienste halten. Sie kämen jeden Sonntag zusammen und ein Gänserich würde predigen. Nach heutigen Maßstäben vielleicht auch eine Gans. Der wesentliche Inhalt seiner Predigt wäre etwa dieser. Schaut, was für eine hohe Bestimmung haben doch die Gänse. Was für ein hohes Ziel hat ihnen der Schöpfer gesetzt. Mit ihren Schwingen können sie in entfernte Länder, an gesegnete Gestade fliegen, wo sie eigentlich zu Hause sind. Zu überaus Großem sind sie berufen. Die Gänse säßen ganz still und unbeweglich. Zu den schönsten Stellen der Predigt würden sie ein wenig mit dem Kopf nicken und nach dem Gottesdienst noch ein bisschen darüber schnattern. Aber eins würden sie mit ihrem gesunden, guten Werktagsverstand ganz bestimmt nie und nimmer tun. Sie würden nicht fliegen. Denn das wissen sie ganz genau, dass eine Gans nicht zum Fliegen da ist und das würde sie recht hoch hinaus wollen, dies ein böses Ende nähme. Fliegen also würden die Gänse nicht. Sie würden nicht einmal versuchen, ihre Flügel zu rühren. Das nicht. Und so kämen sie Sonntag um Sonntag zur Predigt, still und unbeweglich, nickend, schnatternd und nicht fliegend. So bis an ihr Lebensende. Ja, unser Kapitel ist nun etwas mehr im Bereich der Biologie beheimatet als im Bereich der Zoologie und hoffentlich macht nicht ein Bild, eine Metapher die andere kaputt. Ich gehe mal davon aus, dass sie eher bereichert. Trotzdem, auch wenn das hier Zoologie und nicht wie mit dem Weinstock noch Biologie ist, obwohl Zoologie gehört zur Biologie, trotzdem ist der Zielpunkt deutlich. Auch wir haben eine hohe Bestimmung. Wir haben ein hohes Ziel, das der Schöpfer in uns gesetzt hat. Vers 16 ist bei mir in der Bibel fett gedruckt. Ich habe euch erwählt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Also der Weinstock ist jetzt nicht mehr das ursächliche Thema, sondern ein wichtiges Sprungbrett. Daher kommen wir von diesem Sachverhalt, von diesem Bild. Ich habe euch erwählt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Mit unseren Füßen können wir dorthin gehen, wo sie nur Halbes oder Falsches oder gar nichts über diesen Jesus wissen, die Menschen. Mit unseren Armen können wir unterhaken. Können wir dort unterhaken, wo einer stolpert und auf seinem Weg nicht weiterkommt. Mit unseren Ohren können wir dort hinhören, wo keiner mehr hinhört und menschliche Hilfeschreie nur noch ganz schwach zu vernehmen sind. Was haben wir noch? Finger. Mit unseren Fingern können wir auf den weisen, da muss ich hin zeigen, auf den weisen, der die unheimlich schwere Last unserer Schuld ans Kreuz hinausgeschleppt hat. Ein Mund haben wir ja auch. Mit unserem Mund können wir dieses furchtbare Geschehen von Golgatha erklären, erläutern. Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Wir sind zu überaus Großem berufen, zu überaus Wichtigem sind wir gerufen. Aber mitunter habe ich den Eindruck, wir lassen die Flügel hängen. Kommen sonntags zur Predigt, montags zur Bibelstunde oder Bibelturnen. Ist das montags? Ja, ne? Dienstags. Ja. Dienstags zum Bibeltreff, mittwochs zum Bibeltraining, donnerstags zum Bibelmeeting, nickend natürlich, vielleicht auch mal einnickend, schnatternd und gackernd, so bis ans Lebensende. Und dann werden wir beigesetzt. Aber Jesus hat uns doch eingesetzt, dass wir hingehen, dass wir Frucht bringen. Der Vers 16b, der ist dann von Lukas 19 her zu verstehen. Wer eine Bibel hat und gleich mitlesen möchte, Lukas 19, Vers 11 bis 29. Beim Abschied jenes Edelmannes, jenes Herrn, je nach Bibelübersetzung, bekam jeder Angestellte ein Pfund, einen 100-Euro-Schein. Handelt damit, bis ich wiederkomme, hat der Herr gesagt. Und die Empfänger haben es verstanden. Die zogen los, einfach auf den Befehl des Herrn hin. Handelt. Genau sollen wir es auch tun. Das Wort muss unter die Leute. Wir dürfen nicht einwecken, so konservieren, sondern wir sollen erwecken, aufwecken. Die Welt hungert doch nach dem Wort Gottes. Der verstorbene Missionswissenschaftler Jan Hermelinge hat gesagt, wir haben in der Tat nur das Wort vom Kreuz. Aber das ist kein Nichts angesichts der Nöte und Aufgaben in der Welt, sondern alles. So, mit dem Jenseits zu drohen, ist ja heute nicht mehr innen, nicht? Auf das jüngste Gericht hinzuweisen, auf die Vollendung der Welt durch den Weltenherrscher. Aber die Bibel sagt uns, Gott will einmal wissen, ob wir im GJW oder im CVJM, im EC, in Gremien und Gemeinden nur noch alle möglichen Themen abgehandelt haben, anstatt mit dem Wort zu handeln. Pfarrer Konrad Eisler formuliert das so: Wir haben zu viel Verhandlungen über die Bibel und zu wenig Handel mit der Bibel. Ist was dran, oder? Geht auf die Straßen und Gassen, bietet sein Wort an. Die Bibel hat eine, sagen wir mal, eine Öffentlichkeitstendenz und natürlich auch eine Öffentlichkeitsrelevanz. Sie ist für die Öffentlichkeit gedacht, nicht für den kleinen Kreis, für die fromme Clique. Liegt den Leuten in den Ohren, dazu seid ihr eingesetzt. über die Ohren, wird er als erstes Botschaft verkündigt. Natürlich dann auch mit Taten. Dazu seid ihr eingesetzt. Jesus hat es gesagt, ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und das ist der gleiche Imperativ wie zuvor in dem Abschnitt vom Weinstock. Darum waren die Lieder zum Weinstock, die Hinführung, richtig, treffend. Wir entdecken auch den gleichen Begriff, bleiben. Es geht hier ums Bleiben, im Sinne von drinbleiben und dranbleiben. Und wir sehen die gleiche Verbindung von beidem, nämlich wer bleibt, der bringt Frucht. Die beiden Versgruppen 1 bis 8, worüber ich schon zwei Predigten gehalten habe, ja, also ihr merkt, ich bin bei einer Predigtreihe zu Johannes 15, 1 bis 8 und 9 bis 17 sind parallel aufgebaut. Und sie könnten als Modellbeispiel für johannäisches Denken dienen. Dieses Denken kreist um seinen Gegenstand, es kreist ihn regelrecht ein, es fasst ihn von immer anderen Seiten ins Auge, es scheut Wiederholungen nicht, die aber dann doch, das scheinbar schon gesagt, in einer neuen Beleuchtung, in einem neuen Zusammenhang sichtbar machen. Hier wird es auf die Kurzformel wer bleibt, bringt Frucht gebracht. Nicht mehr. Nicht mehr nur auf einer biologisch-organischen Ebene abgehandelt. Anstelle des Weinstocks, das Bild vom Weinstock, das ja ab Vers 9 völlig verschwunden ist, stehen hier die schwer befrachteten Begriffe Erwählung, Liebe, Gebot. Man kann also jetzt, wenn Vers 16 etwas willkürlich vorausgenommen wird, das habe ich ja gemacht, als erste Hauptaussage formulieren, wer in der Erwählung bleibt, bringt Frucht. Wer in der Erwählung bleibt, bringt Frucht. In Erwählung steckt das Wort Wahl, der Wortstamm. Gottes Wahl ist eine besondere Sache. Sie wird deutlich, wenn wir einmal darauf achten, wie wir wählen, wir Menschen. Wenn wir zum Beispiel einen Freund wählen, dann muss er uns doch sympathisch sein. Er darf uns nicht sofort auf die Nerven fallen. Er muss die gleichen Interessen haben. Es geht ja nicht an, dass er ein Fußballspiel sehen will, während ich gerne eine Bach-CD höre. Oder wäre es bei mir vielleicht umgekehrt. Er darf kein Autofan sein. Wenn ich ein passionierter Waldläufer bin oder neudeutsch Nordic Walker oder Jogger oder Freeletics-Fan oder wie immer die bewegungsintensiven Hobbys und Passionen heißen, er muss zu mir passen. Dasselbe gilt für den Ehepartner. Mit ihm muss ich mich ganz und gar verstehen, sonst wird das nichts mit der lebenslänglichen Gemeinschaft. Wenn wir in der Politik wählen, dann doch die Partei, die meine Einstellung vertritt und meinen Interessen am nächsten kommt. Wenn ein Volk seine Verbündeten wählt, dann wird es nach leistungsstarken Handelspartnern Ausschau halten. Erst wenn der Handel stimmt, das Öl, das Gas stimmt, die Kasse stimmt, dann stimmt die Wahl. Dann hat man den richtigen Verbündeten gewählt. So wählen wir doch alle, nach Sympathie, nach Interessengleichheit, nach Chancen. Kurzum, was ist das Hauptkriterium? Wir wählen nach unserem Vorteil. Wir Menschen wählen nach unserem Vorteil. Und Gott wählt anders, ganz anders. Gott wählt zu seinem Nachteil. Das ist ja schon im Alten Testament nachzulesen. Im 5. Buch Mose, Kapitel 7, heißt es von Israel, denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Und dieses Volk war ja alles andere als ein starker Partner. Chaldäer, Babylonier, Syrer, Ägypter, das waren Völker mit Ansehen, die man heute im Geschichtsunterricht auch noch kennenlernt, die Großreiche, Kulturen, Zivilisationen geschaffen haben. Sie besaßen hohe Kultur und enormen Wissensstand. Dagegen war Israel ein armes Würstchen, würde man heute sagen. In eben jenem fünften Buch Mose, im Kapitel 7, heißt es dann einen Vers weiter sogar: Nicht hat euch der Herr angenommen und erwählt, weil ihr größer wärt als andere Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern. Hebräer waren es, zu Deutsch Habenichtse. Also die Forscher streiten sich, ob man das jetzt als Sklaven übersetzt oder als arme Leute, Habenichtse, Hebräer. Die am Rande der Wüste ihre Zeltpflöcke einschlugen und ihre Lehmhütten aufbauten. Als sie nichts mehr zu beißen hatten, mussten sie nach Ägypten sich als Fremdarbeiter verdingen, Wirtschaftsmigranten, geschlagen, gebeutelt, gehasst bis zum heutigen Tag. Aber ohne Grund, ohne Vorleistung, ohne Ansehen hat Gott gerade dieses Volk erwählt. Dieses Israel, der Habenichtse. Und im Neuen Testament ist das nicht anders. Jesus hat Matthäus nicht deshalb vom Zoll weggeholt, manche kennen ihn auch als Levi, ja. Nicht deshalb vom Zoll weggeholt, weil er vielleicht unter 100 Zollbeamten der Tüchtigste war, der Gerissenste, der Trickreichste und Skrupelloseste. Nein, Jesus hat Simon, der später Petrus genannt wird, nicht deshalb ausgewählt, weil er vielleicht ein besonders geschickter Fischer war, Handwerker. Jesus hat Andreas nicht deshalb berufen, weil er vielleicht ein großes Geldvermögen besaß. Die Jünger hatten keine Titel und keine besonderen Leistungen vorzuweisen, geschweige denn einen ansehnlichen Geldbeutel. Ohne Verdienst und Würdigkeit wählte sie Jesus aus und rief sie in seine Mannschaft. Kein Flick, kein Völler oder vielleicht demnächst Wagner würde so einen Kader auswählen. Ein bisschen, man sagt ja, Kinder und Besoffene sagen die Wahrheit, Kinder sind noch unbedarft, deshalb setzt Jesus sie ja auch oft zum Maßstab, nicht, wenn ihr nicht wärt wie die Kinder. Da klappt das manchmal, wenn ich hier von Fairplay meine Erfahrungen ein bisschen zehre. Manchmal kommt es vor, dass Kinder, wenn sie Mannschaften wählen, oft genug kommt es auch vor, dass sie immer gucken, wer ist der Stärkste, mit wem kann ich besser gewinnen. Aber manchmal wählen sie eben auch den aus, der ihr Freund ist und der nicht so talentiert ist. Oder sie haben schon das Verständnis, man kann nicht immer nur die Stärksten alle nehmen. Ja? Bei Kindern ist das manchmal so. Und bei Gott. Daher kamen wir. Ich habe euch erwählt. Das ist vorauslaufende Gnade. Aus dem Finanzwesen kennt ihr das vielleicht, wer seine Steuererklärung selbst macht. Wie heißt das mit den Werbungskosten, die später erst entstehen? Nicht vorauseilende, sondern vorweggenommene oder so. Mit Spenden geht das auch. Spendenvortrag, Werbungskostenvortrag, sogar Verlustvortrag. Man kann Einbußen einplanen und geltend machen. Und in der Bibel gibt es Gnadenvortrag. Also Gnade, die nicht auf irgendetwas Geschehenem basiert, sondern die grundsätzlich schon vorher da ist. Gottes Gnade ist vorlaufende Gnade. Und die gilt um Jesu Willen uns. Stark sind wir nicht mit unseren 1000 Schwächen. Angenehm sind wir nicht mit unseren vielen Launen, schlechten vor allem. Interessant sind wir eher nicht mit unserer Langeweile, die oft gelebte. Sauber sind wir nicht mit unserer Sünde. Und doch hat Gott uns erwählt. Denn, jetzt lese ich mal was aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 1, sondern was töricht ist vor der Welt, heute würden wir sagen dumm, idiotisch, albern, unlogisch, was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Immer wieder sind wir doch von der Frage umgetrieben, ob wir denn zu Gottes Mitarbeitern überhaupt taugen. Aber seit Jesus erwählt hat, können wir nicht mehr wählen. Seit seiner Wahl ist unsere Wahl gelaufen, es sei denn, wir hätten diese Wahl im persönlichen Glauben noch nicht angenommen. Deshalb in jedem Gottesdienst diese Einladung, wenn du diese Wahl noch nicht angenommen hast, tu es. Was Besseres kann dir nicht passieren, als ein Auserwählter Gottes zu sein. Es wäre höchste Zeit, dies nachzuholen. Ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Denk, wer sich mit der Bibel auskennt, denke an Amos, den Landwirt, der in Tekoa lebte. Er war Veteran und Maulbeerfeigenzüchter am letzten Zipfel der Welt. Reden hat er nie gelernt, sondern nur das Stottern. Aber er ging hin nach Bethel, das Zentralheiligtum, stellte sich auf die Trümmern dieses Reichsheiligtums und rief Gottes Wort aus. Auch Mose und Jesaja waren solche Typen, die selbst erkannt haben, ich bin kein Redner. Na, was soll ich von dir schon weiter sagen? Und Gott hat sie gebraucht. Oder denke an die Hirten auf dem Feld von Bethlehem. Ja, jetzt im Sommer, denke mal an Weihnachten. Die Hirten, ohne besondere Bildung, grobschlächtig. Aber sie gingen hin zu den Kollegen auf die anderen Weidegründe und breiteten die Informationen aus, die ihnen von diesem Herrn mitgeteilt worden waren. Denk an Paulus, jetzt wird es ganz schlimm. Gestapo-Beamter, MFS-Büttel, Gesinnungspolizist, nein, kein Evangelist, ursprünglich jedenfalls. Außerdem war er krank. Manche vermuten, er hatte einen Bandscheibenschaden oder ähnliches, jedenfalls untauglich zum vielen Wandern. Aber er ging hin, durchzog in Gewaltmärschen ganz Kleinasien, wisst ihr, wo das ist? Das ist die heutige Türkei. Ja. Ganz Kleinasien und Griechenland. Und schämte sich des Zeugnisses von Christus nicht. Wo steht das? Römer 1, Vers 16, glaube ich. Das ist mein Konfirmationsspruch. Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist eine Kraft Gottes. Hat mir damals in der DDR-Zeit eine Patentante ausgesucht, als ich meine Konfirmation in Berlin heimlich feiern musste. Vielleicht wisst ihr, mein Vater war Kommunist, also Papierkommunist. Wir durften nicht zur Kirche gehen und so weiter. Und da hat die gute Patentante, zu der ich sonst kaum eine Beziehung hatte, einen wunderschönen Konfirmationsspruch ausgesucht. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. So ging es dann Paulus eben auch. Das ist ja ein Ausspruch von ihm. Oder Johannes Ziegenbalg. Hat den Namen schon mal einer gehört? Älteren vielleicht. In seinem Abschlusszeugnis stand die Bemerkung, schwach an Leib und Seele. Das war ein Gesamtdurchschnitt von 4 bis 5. Aber er ging hin. Er ging bis nach Indien und schaffte Frucht. Frucht unter den Tamulen. Wir können auch an Ehepaar Martella denken. Ja, immer wieder erzählen sie, wenn sie hier sind und von ihrer missionarischen Arbeit, Lehrarbeit in Peru, Südamerika, berichten auch von Krankheiten, von Schwierigkeiten, die ihnen das Arbeiten erschweren. Ne? Aber sie machen es. Sie fahren immer wieder, fliegen immer wieder los. Betet für sie. Es gibt überhaupt niemand, der untauglich wäre für einen Dienst. Der Zweifelnde soll es hören. Der immer wieder an sich selbst verzweifelt. Ich habe dich erwählt. Der Angeschlagene soll es hören, der immer wieder down ist. Ich habe dich erwählt. Der Schwache soll es hören, dem die nötigen Kräfte fehlen. Ich habe dich erwählt. Der Bankrotte soll es hören, der sein Konto hoffnungslos überzogen hat. Ich habe dich erwählt. Müde, verzagte, Frustrierte, Kaputte, all die, die in dem Lied auch vorkommen, das wir im Gospelchor schon gesungen haben und immer wieder auch weiter üben. This goes out to the warrior. This goes out to the stressed, sorting out a million thoughts running through your head. To everyone that's waiting for better days ahead, tired and frustrated and leaving words unsaid. Für die, die in der englischen Sprache leben. Ich übersetze es nicht nochmal extra. Alle sollen's hören. Ich habe euch erwählt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Der Vordersatz von Vers 16 unterstreicht noch einmal die vorauslaufende Gnade der Erwählung, die von unserer Seite her durch nichts bedingt ist. Wir haben Jesus nicht erwählt. Wir haben Jesus nicht gesucht. Wir haben Jesus nicht gefunden. Man kann Jesus überhaupt nicht finden, es sei denn, man sei zuvor von ihm gefunden worden. Ganz am Anfang des Johannesevangeliums ist so eine Passage zu finden, im Kapitel 1, Vers 43. Man kann Jesus nicht erkennen, es sei denn, man sei von ihm zuvor schon erkannt worden. Man kann Jesus nicht ergreifen, es sei denn, man sei zuvor von ihm ergriffen worden. Ein Götzen, also ein Gottesbild, ein selbstgemachtes, kann jeder wählen. Aber Gott muss uns wählen, wenn es zum fruchtbaren Glauben kommen soll. Gott tut das in Jesus Christus. Und deshalb eben dieser Lobpreis in Epheser 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt. Wer in dieser Erwählung bleibt, bringt Frucht, die bleibt. Amen.